Fast 70 ärmere Länder werden im kommenden Jahr nur 10% ihrer Bevölkerung gegen Covid-19 impfen können. Also wenn jetzt die Regierungen und die Pharmaindustrie nicht sofort Gegenmaßnahmen ergreifen. Dagegen haben auf der anderen Seite reiche Länder so viele Impfdosen gekauft, dass sie ihre gesamte Bevölkerung bis Ende 2021 dreimal durchimpfen könnten. Jedenfalls, wenn alle Impfstoffe, die derzeit in klinischen Studien getestet werden, die Zulassung erhalten. Und dabei nimmt Kanada ja auch noch so eine Spitzenposition ein. Das Land könnte alle Staatsangehörigen 5-mal impfen lassen. Und aktualisierte Zahlen zeigen außerdem, dass mehrere reiche Nationen, die zusammen nur 14% der Weltbevölkerung ausmachen, sich bis zu 53% der Coronavirus-Impfstoffdosen gesichert haben. Mich würde zu Beginn jetzt erstmal interessieren, wie überhaupt ganz konkret entschieden wird, wer wie viel Impfstoff kaufen kann. Also hängt das letztlich wirklich nur an dem Faktor Kaufkraft der Länder ab? Also wer sozusagen sich den Impfstoff leisten kann, bekommt ihn auch? Oder spielen da sonst noch andere Faktoren eine Rolle in der Entscheidung, wie dieser Impfstoff global verteilt wird?
Ja, das haben Sie ja gerade gut beschrieben, wie extrem ungleich diese Verteilung ist. Man kann sich das ja auch an konkreten Zahlen nochmal ansehen. Wenn man zum Beispiel sieht, dass, ich glaube, allein die USA rund 2 Milliarden Impfdosen bestellt hat, ne, während zum Beispiel ein Land wie Ecuador mit 20 Millionen Einwohnern, glaube ich, kürzlich vor einigen Tagen die erste Bestellung aufgegeben hat mit Impfstoffen, und zwar mit 86.000 Dosen, dann versteht man, glaube ich, dann etwa das Ungleichgewicht, das in der Verteilung mittlerweile vorherrscht. In der Regel so, dass die Verhandlungen erstmal zwischen Staaten und den Unternehmen bezogen werden. Es gab im Sommer schon oder beziehungsweise nach Beginn der Pandemie schon die ersten Gespräche. Das haben dann sehr viele Staaten, sehr viele Regierungen bei den entsprechenden Unternehmen, die an der Entwicklung von Impfstoffen beteiligt waren oder dazu geforscht haben, Gespräche aufgenommen und dann sehr frühzeitig Vereinbarungen getroffen. Entweder haben sie direkte Liefermengen bestellt oder aber sozusagen Vorverträge abgeschlossen. Das heißt, ab dem Moment, wo die Unternehmen eine Zulassung bekommen, wurde vereinbart, dass eine bestimmte Menge an Impfdosen irgendwie geschickt wurden. Diese Verhandlungen und diese Vereinbarungen waren sozusagen bilateral zwischen Staaten und Unternehmen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die reichen Staaten mit einem unglaublich größeren finanziellen Potenzial sich erstmal alles gesichert haben, was möglich war. Das heißt, die haben, salopp ausgedrückt, mal blind gekauft. Die haben bei allen Unternehmen, die eine Chance hatten oder die eben an der Forschung und Entwicklung gearbeitet haben, präventiv große Mengen aufgekauft, in der Hoffnung, dass eine oder mehrere von diesen Unternehmen dann am Ende erfolgreich sind und sie dann entsprechende Mengen an Impfstoffen bekommen. Die meisten ärmeren Länder haben sehr viel geringere Dosen gekauft beziehungsweise sehr viel geringere Liefermengen irgendwie auch vereinbart. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel in Deutschland jetzt auch gerade die aktuelle Diskussion haben, dass Deutschland beziehungsweise die EU auch sehr große Mengen insgesamt bestellt hat. Ich glaube, um über 1 Milliarde Impfdosen mit weiteren Vorverträgen, mit zusätzlichen mehreren 100 Millionen Dosen, von denen sie aber zum Zeitpunkt der Bestellung noch gar nicht wussten, welche dieser Unternehmen tatsächlich irgendwie erfolgreich ist, welcher Impfstoff am Ende dann tatsächlich zugelassen wird und wirksam sein wird. Das führt eben dazu, dass es zum einen mittlerweile auch in Deutschland eine Diskussion gibt um diese Impfverteilung, beziehungsweise dass es irgendwie Engpässe irgendwie gibt, weil natürlich diese Zulassung erst nach und nach erfolgt und die Unternehmen jetzt anfangen, um zu produzieren. Das wird sich aber im Laufe des Jahres massiv verändern. Die ganze Produktion wird ins Rollen kommen. Wir können davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres, Deutschland spricht ja der Gesundheitsminister Spahn davon, bis zum Sommer eigentlich ein vollständiges Angebot für die gesamte Bevölkerung vorliegt. Das Problem dabei ist, dass dann die Produktionskapazitäten auch von jenen Unternehmen, die erst nach und nach ihre Zulassung beantragen und dann auf den Markt kommen, völlig ausgeschöpft sind und eigentlich die Produktionskapazitäten nicht mehr ausreichen, um für ärmere Länder, die dann später auch bestellt haben oder die geringere finanzielle Ressourcen haben, überhaupt noch Impfstoffe zu produzieren.
In dem Zusammenhang, so wie Sie das jetzt beschreiben, hat das ja vor allem eben dann letztlich wirklich damit zu tun, dass Staaten, die einfach mehr finanzielle Ressourcen haben, da im Vorteil sind. Gibt es da keine internationalen rechtsbindenden Konventionen, auch die irgendwie die Einhaltung von Menschenrechten in dem Zusammenhang, weil es gibt ja ein Grundrecht sozusagen auf gesundheitliche Versorgung und da es sich ja um so ein globales Phänomen handelt, stellt es eine Menschenrechtsverletzung dar, wie sich da Staaten jetzt teilweise verhalten haben, was den Kauf von Impfdosen angeht?
Also natürlich gibt es entsprechende Vereinbarungen und auch internationale verpflichtende Regelungen. Also es beginnt ja schon mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 27. Alle Menschen haben das Recht und Zugang zur technologischen Entwicklung und Fortschritt. Und im Sozialpakt über soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte wird es dann immer genauer definiert. Da wird auch explizit erwähnt, dass diese Vorteile auch medizinische Technologien wie Impfungen einschließen. Also der Sozialausschuss von Vereinten Nationen hat auch beim Beginn der Pandemie nochmal explizit und ausdrücklich betont, dass die Pandemie ein entscheidendes Beispiel für die Notwendigkeit wissenschaftlicher internationaler Zusammenarbeit sind, um transnationalen Bedrohungen zu begegnen. Das heißt, es gibt auch eine ganze Reihe noch weiterführenden Verpflichtungen. Es gibt von der UN Richtlinien für pharmazeutische Unternehmen, die man da auch irgendwie anführen könnte, die zu Unternehmen, für private Unternehmen jetzt nicht zwar rechtlich bindend sind, aber zumindest einen Rahmen vorgeben. Und auch da ist ganz klar geregelt, dass die Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht ist und alle Menschen entsprechenden Zugang gewährt werden soll. Von der menschenrechtlichen Seite ist das eigentlich eine sehr klare Angelegenheit.
Okay, das heißt, da werden bestimmte Vorgaben einfach missachtet.
Ja, das ist dann die Frage, wo man darüber diskutieren kann. Das ist natürlich dann letzten Endes auch immer Auslegungssache. Also die Staaten sind verpflichtet, ihre Bevölkerung die bestmögliche gesundheitliche Versorgung zukommen zu lassen und sie vor Krankheiten und so weiter auch zu schützen. Wie das denn im Einzelnen die Staaten ausgestalten, ist dann wiederum eine andere Frage. Es gibt ja schon Initiativen von den Staaten, die sich zusammengeschlossen haben, zum Beispiel jetzt in die Initiative COVAX, um dem zu begegnen, um auch eine Impfstoffgerechtigkeit herzustellen. Die Idee von COVAX ist ja relativ simpel. Staaten schließen sich zusammen, um gemeinsam sozusagen eine größere Marktmacht zu erreichen und dadurch Vorteile bei der Bestellung von Impfstoffen zu bekommen, das heißt Impfstoffe in größeren Mengen und auch billiger zu bekommen. Und in dieser Initiative haben sich ja auch viele Staaten angeschlossen. Es hat Rede von 2 Milliarden Impfdosen, die dadurch zur Verfügung gestellt werden sollen. Das Problem dabei ist, dass diese Initiative alleine eben bei weitem nicht ausreicht, um tatsächlich eine weltweite Versorgung von Impfstoffen herzustellen.
Jetzt haben Sie ja die Initiative COVAX schon erwähnt, die von der WHO ins Leben gerufen wurde. Amnesty International ist ja aber auch Teil der Allianz People's Vaccine Alliance. Wie sieht da konkret Ihre Arbeit aus und ja, welche Handlungsmöglichkeiten hat Amnesty International in dem Rahmen Einfluss zu nehmen auf die Verteilung des Impfstoffes?
Ich denke, das Problem bei der Initiative von COVAX ist, dass sie ja sozusagen nach den herkömmlichen Kriterien versucht, entsprechend auf dem Markt diese Impfstoffe zu bestellen. Das grundsätzliche Problem aber eigentlich darin besteht, dass es gar nicht genügend Impfstoffe gibt. Das ist auch letzten Endes eine relativ banale der Produktionskapazitäten. Wir haben ja am Anfang ja schon beschildert, dass die reicheren Länder faktisch für dieses Jahr eigentlich schon fast alle Impfstoffe aufgekauft haben. Auch alle Impfstoffe, die im Laufe des Jahres überhaupt produziert werden. Das heißt, selbst wenn zum Beispiel eine Initiative wie COVAX die finanzielle Mittel aufbringt, und auch das ist bislang ja noch gar nicht mal so richtig sicher, gibt es gar keine Impfstoffe, die sozusagen noch auf dem Markt erhältlich werden. Das hat zentral mit den Produktionskapazitäten zu tun. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass der überwiegende Teil dieser Produktionskapazitäten natürlich wiederum in den reichen Ländern liegen. Das heißt, es sind die großen Pharmakonzerne, die diese Impfstoffe herstellen und die ihr geistiges Eigentum, also das Know-how, die Technologie, wie diese Impfstoffe dann letzten Endes produziert werden, ja auch für sich reklamieren. Und solange diese Produktionskapazitäten nicht erweitert werden, ist es auch nicht absehbar, wie diese immense Menge an Impfstoffen praktisch produziert werden können. Also die Schätzungen gehen ja davon aus, dass man weltweit 15 bis 16 Milliarden Dosen braucht. Die Kapazitäten von diesem Jahr sind erschöpft. Das heißt, es wird 3 bis 4 Jahre dauern, mit den bisher vorhandenen Produktionskapazitäten, um diese Menge überhaupt herstellen zu können. Der Ansatz von Action Alliance, wo auch Amnesty irgendwie Mitglied ist, ist eine Förderung, entsprechend diese Produktionskapazitäten irgendwie auszubauen. Das wäre möglich, wenn es zu einem Transfer von Wissen und Technologie kommt, sodass auch ärmere Länder die Möglichkeit haben, die Impfstoffe auch selber herzustellen. Im Endeffekt geht es um die Frage nach dem Recht auf geistigem Eigentum und auch die Forderung, das Patentrecht für die Zeit der Pandemie irgendwie auszusetzen. Das ist eine Forderung, die sich Amnesty auch anschließt, die Amnesty auch unterstützt und wo die People Alliance auch dafür wirbt und auf verschiedenen Ebenen aktiv ist, in Form von Öffentlichkeitsarbeit, aber insbesondere eben auch sehr stark durch Lobbyarbeit, um Regierungen zu bewegen, sich selber dafür einzusetzen, sich diese Initiative anzuschließen und das Patentrecht für Impfstoffe in dieser Zeit aufzuheben.
Wenn ich das richtig gelesen habe, war das, glaube ich, ein Vorschlag, der von Indien und Südafrika vorgelegt wurde ursprünglich, dass Sie da gerade angedeutet haben. Wie würde das denn dann in der Folge konkret aussehen? Also wenn man für diese Zeit eben dieses geistige Eigentumsrecht des Impfstoffs aussetzt, gäbe es dann einfach einen kostenlosen Zugang für alle Länder zu diesem Impfstoff?
Ja, es gibt ja schon Initiativen. Also die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat zusammen mit Costa Rica einen sogenannten Genpool irgendwie angelegt, beziehungsweise einen Transferpool, hat den umständlichen Namen Covid-19 Technology Access Pool. Das ist sozusagen eine Sharing-Plattform. Das heißt, auf dieser Plattform kann das Know-how geteilt werden, sodass Länder die Möglichkeit haben, mit diesem Wissen die Impfstoffe auch selber herzustellen und irgendwie auch begleitende Materialien, die man so braucht. Es gibt ja nicht nur auf den Impfstoff zum Beispiel Patentrechte, die sehr restriktiv sind, sondern teilweise betrifft es ja auch Nebenprodukte, ne? Also auch irgendwie andere Medikamente, die zur Behandlung wichtig sind. Das geht bis hin dann irgendwie zu Atemschutzmasken oder der Herstellung von den Impfstoffen und Gläschen und so weiter. Aber im Wesentlichen geht es um die Möglichkeit, das Wissen, wie wirksame Impfstoffe hergestellt werden, zu teilen, sodass man in der Lage ist, irgendwie Generika zu produzieren und die Produktionskapazitäten dann deutlich irgendwie auszuweiten. Es gibt ein historisches Beispiel, wo das, glaube ich, sehr anschaulich wird, wie sowas funktionieren kann. Wir hatten ja in den 80er Jahren, war ja sehr dominiert von der damaligen noch unbekannten Immunkrankheit mit AIDS-HIV. Da wurden dann auch Medikamente entwickelt, um sie zu behandeln. Die hatten am Anfang Kosten oder waren die zu erwerben für enorme Summen. Ich glaube, eine entsprechende medikamentöse Therapie hat in den Anfangsjahren ungefähr so 11.000 bis 12.000 Dollar gekostet. Für Menschen, vor allem in ärmeren Ländern und AIDS-HIV war auch in afrikanischen Ländern sehr weit verbreitet, war das faktisch unmöglich, diese Medikamente zu erhalten. Im Prinzip lief es darauf hinaus, dass eigentlich nur wohlhabende Länder oder ja auch Menschen mit entsprechendem Einkommen in der Lage waren, sich entsprechend therapieren zu lassen. Es hat Initiative von der südafrikanischen Regierung insbesondere damals gegeben, genau dieses Patentrecht deswegen aufzulösen und Zugang zur Herstellung von diesen Medikamenten frei zugänglich zu machen. Es hat 10 Jahre gedauert, bis diese Initiative letzten Endes erfolgreich war. Am Ende wurden Generika produziert, die auch sehr erfolgreich waren. Die haben dann wirklich nur einen Bruchteil davon gekostet. Also ich glaube, das lag dann im 2- oder 3-stelligen Dollarbereich, was die Medikamente noch gekostet haben. Und es konnte dann auch erfolgreich angewendet werden. Das Schreckliche dabei ist eben, dass es 10 Jahre gedauert hat und unzählige Menschenleben gekostet hat. Wenn man das dementsprechend früher durchgesetzt hätte, wäre das alles nicht notwendig gewesen. Und ich denke, es geht eben darum, dass man heute diesen gleichen Fehler nicht wiederholt und dass die Versorgung von Menschen, die krank sind, mit den entsprechenden Medikamenten und Therapien eben keine Frage der Hautfarbe oder des Geldes sein kann, sondern wir auch ein originäres Recht darauf haben.
Es spiegelt sich ja in der globalen Verteilung, könnte man sagen, auch so eine postkoloniale Kontinuität wider. Also es ist ja kein Zufall, dass eben genau diese Länder keinen Zugang haben. Wir haben jetzt viel gesprochen über so Verantwortung der Regierungen. Wie haben denn da vielleicht auch die Pharmaunternehmen selber, die den Impfstoff ja produzieren, haben die da die Möglichkeit auch zu entscheiden, an wen sie das verkaufen wollen oder da vielleicht einen Einfluss zu nehmen auf die Verteilung?
Ja, sie haben eine Möglichkeit. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn man sich das so anguckt, es gibt zum Beispiel Unternehmen wie Moderna, die ja sehr auch die Zulassung haben, den sehr erfolgreichen Impfstoff entwickelt haben. Die haben natürlich die Möglichkeit, den Preis selber zu gestalten. Und die Unternehmen argumentieren natürlich immer, sie haben für die Entwicklung des Impfstoffes hohe Kosten für Forschung und Entwicklung. Diese Kosten müssen entsprechend sich dann an den Preis niederschlagen, sondern wird ihnen quasi die Geschäftsgrundlage entzogen und sie sind nicht mehr in der Lage, künftige Innovationen durchzuführen. Das ist natürlich eine sehr eingeschränkte Sichtweise, weil gerade im Zusammenhang mit der Pandemie viele Unternehmen, und da ist Moderna ein sehr gutes Beispiel dafür, in wirklich sehr hohem Maße von öffentlichen Zuwendungen profitiert haben. Also Moderna zum Beispiel hat über 2 Milliarden Dollar an Zahlungen von der US-Regierung erhalten für ihre Forschung. Nach Aussagen von Moderna, also das sagt das Unternehmen selber, wurde quasi die gesamte Forschung öffentlich finanziert, um diesen Impfstoff herzustellen. Trotzdem ist Moderna der Impfstoff einer der teuersten, die überhaupt jetzt irgendwie auf den Markt kommen. Ich glaube, das ist ein Preis pro Impfung mit deutlich über 30 Dollar. Das heißt, die profitieren eigentlich irgendwie doppelt. Sie profitieren auf der einen Seite eben erst von den öffentlichen Zuschüssen und anschließend verkaufen sie dann diese Impfstoffe dann wiederum teuer an die Regierung. Es gibt natürlich aber auch, andere Beispiele. Zeigt eben auch, dass es sicherlich auch Spielraum gibt bei den Unternehmen, zum Beispiel CureVac, das deutsche Unternehmen, das glaube ich jetzt im nächsten Quartal die Zulassung beantragen will, hat die Bundesregierung, deren Vorstandsvorsitzender, hat kürzlich die Bundesregierung aufgerufen, sich dieser Initiative anzuschließen von Südafrika und Indien und das Patentrecht von Impfstoffen freizugeben. Was sie dann tatsächlich machen, ist immer noch mal eine andere Frage. Ob das Verlautbarungen sind und die Realität am Ende wieder anders aussieht, müssen wir sehen. Aber es gibt zum Beispiel auch, AstraZeneca hat auch zugesichert, dass sie Impfstoff deutlich billiger irgendwie abgibt und hat auch schon zugesichert, dass sie zumindest potenziell COVAX irgendwie auch entsprechende Mengen an Impfstoffen zur Verfügung stellen will. Also das heißt, es gibt durchaus Spielraum von Unternehmen, nur den nehmen sie natürlich freiwillig in wenigsten Fällen irgendwie auch wahr. Und das zeigt sich eben auch in den Verhandlungen bei der WTO, wo es eben um das Recht auf geistiges Eigentum geht. Die Initiative von Indien und Südafrika wurde im letzten Jahr mehrmals im Rahmen von der WTO verhandelt und es gab jedes Mal bei jeder Verhandlung klares Veto von reichen Staaten, die diese Initiative ablehnen. Diese reichen Staaten agieren natürlich durchaus auch im Interesse von ihrer Pharmaindustrie. Das ist natürlich kein Zufall, dass es vor allem die USA, die EU, aber auch Länder wie Schweiz, Norwegen und Japan sind, die diese Initiative vehement ablehnen.
Ich war gerade tatsächlich kurz davor, diese ganz naive Frage zu stellen. Warum reiche Staaten letztlich eigentlich so ein Interesse daran haben, so ein Impfstoffmonopol aufzubauen, weil letztlich ist es ja im Interesse auch der reichen Staaten, dass die Weltbevölkerung gesund bleibt, jetzt auch mal ganz ökonomisch betrachtet. Und jetzt haben Sie aber gerade gesagt, es geht vor allem letztlich eigentlich um ein Interesse der Pharmaunternehmen, was da die Regierungen dann mit unterstützen, oder?
Ich denke, das ist zumindest bei vielen Staaten natürlich dass es das erhebliche Interesse ist und dass sie natürlich erstmal auch kein Interesse haben, diese WTO-Vereinbarungen zum Schutz auf geistiges Eigentum irgendwie aufzuweichen. Es hat auch sehr lange gedauert, diese Vereinbarung überhaupt zu schließen. Das ist aus den 70er, 80er Jahren, führt es ja irgendwie noch zurück. Die verweisen dann immer auch darauf, dass das ist ja entsprechend auch bei diesen Verträgen zum Schutz vom geistigen Eigentum ja auch bestimmte Sonderfälle gibt. Es gibt Sondermechanismen, die vorgesehen sind für Notfälle, wo man dann entsprechende Lizenzen auch Vereinbarungen auch freier gestalten kann. Und sie argumentieren eben immer, dass das würde irgendwie ausreichen, um dieses Problem zu lösen, was faktisch nicht der Fall ist. Aber klar, ich denke, man muss schon davon ausgehen, dass die Regierung natürlich in erster Linie auch vor dem Problem stehen und selber jeweils unter erheblichem Druck stehen, ihre eigene Bevölkerung erstmal zu schützen und auch den Auftrag haben, natürlich da entsprechende Vorsorge irgendwie zu treffen. Ich glaube, das Impfnationalismus ist sicherlich irgendwie angebracht. Also das im Falle des Ausnahme dieser Pandemie jedes Land natürlich erstmal das Interesse hat, die eigene Bevölkerung zu versorgen und damit eben auch die eigene Wirtschaft wieder in Fahrt zu kriegen und anschließend weitergehenden Verpflichtungen dann irgendwie hinten anstehen. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Pandemie ja nur letzten Endes besiegt werden kann, wenn man eine weltweite Lösung findet. Ich denke, diese Erkenntnis wird sich hoffentlich ja auch irgendwie langsam dann doch nochmal stärker irgendwie durchsetzen und wird auch diese Initiative mehr Zuspruch und mehr Gewicht bekommen. Es liegt ja nicht nur daran, das Interesse, was reiche Länder haben können, ist ja jetzt nicht nur ein altruistisches, sondern natürlich auch ist auch die Frage mittelfristig, welche Instabilität diese Pandemie in der Welt verursacht und welche weiteren Unsicherheiten das noch irgendwie mit sich bringt. Es geht ja nicht nur um ein medizinisches Problem, dass viele Menschen daran sterben, sondern es hat ja unmittelbare, gravierende und zum Teil wirklich verheerende Auswirkungen auf die davon betroffenen Gesellschaften. Es gibt ja viele Berichte und auch Erhebungen mittlerweile, dass zum Beispiel die Zahl der Armen, der Hungernden weltweit im Laufe des letzten Jahres enorm gestiegen ist. Ne? Also viele Gesellschaften drohen tatsächlich daran zu zerfallen und nochmal in viel höheren Maße gesellschaftliche Verwerfungen damit zu verursachen. Und es kann ja auch nicht im Interesse auch der reichen Länder sein, die schon jetzt extrem instabile Lage auf der Welt noch weiter dadurch zu schaffen. Also es gibt eigentlich schon Interesse, aber ich glaube, derzeit ist eben die Option für viele Regierungen, dass alle erstmal noch auf sich schauen und versuchen, die Lage in ihrem eigenen Land in den Griff zu kriegen. Aber ich nehme an, das wird sich und das muss sich irgendwie auch ändern.
Bevor ich gleich so eine abschließende Frage stelle, hätte ich noch eine Frage. Und zwar würde ich noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Im Rahmen jetzt der Herstellung auch des Impfstoffs würde mich interessieren, ob da nicht auch bereits Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben. Also vielleicht auch so mit Blick auf die Frage, an wem wurde dieser Impfstoff eigentlich getestet. Vielleicht können Sie noch dazu was sagen, wie das zu bewerten ist.
Da haben wir leider wenig Erkenntnisse. Also über die Zulassungsverfahren, über die Testverfahren liegen zumindest in Amnesty keine Erkenntnisse vor. Also da sind wir leider nicht in der Lage, hier Auskünfte zu geben.
Okay. Gut, dann würde mich jetzt zum Schluss noch interessieren, also zum einen sind es ja Verhandlungen von Regierungen und ich nehme jetzt mal an, dass Amnesty International da vor allem auch einfach Gespräche führt mit den zuständigen Akteuren, die da jetzt einen Einfluss nehmen können. Gäbe es aber vielleicht auch eine Möglichkeit, jetzt aus der Zivilgesellschaft heraus zu handeln, um da irgendwie Druck aufzuüben, dass das anders abläuft?
Es gibt ja wirklich diesen Zusammenschluss Global Alliance und auch mehr verschiedene andere Initiativen, die diese Forderung nach dem freigängigen Zugang an Wissen und zur Herstellung von Patent, von Impfstoffen fordern. Ich denke, dass diese Initiativen im Laufe der nächsten Monate deutlich irgendwie an Fahrt aufnehmen werden. Wie weit sich das jetzt öffentlich sozusagen ausdrücken kann, gerade mit der Pandemie ist nochmal eine andere Frage, also in Form von öffentlichen Veranstaltungen, Kundgebungen und so weiter. Aber ich denke, dass es irgendwie sicher auch verschiedene Partizipationsmöglichkeiten von der Zivilgesellschaft gibt, um diese Forderungen zu unterstützen. Wichtig ist, glaube ich, dass diese Forderungen auch auf politischer Ebene nochmal klar artikuliert wird. Wir haben jetzt auch im Jahr Bundestagswahlkampf zum Beispiel, es ist auch eine Möglichkeit, diese Forderung vielleicht nochmal klarer und deutlicher zu erheben und auch den Umgang mit der Pandemie nochmal kritischer zu sehen. Also dass es dieser reine nationale Blick eben keine Lösung davon ist und ich hoffe, dass dann entsprechende die Initiativen, auch die ganzen NGOs, die sich dann beteiligen, wo Amnesty eben auch ein Teil davon ist, dass wir da gemeinsam eine stärkere Stimme bekommen, um dem endlich auch in der Öffentlichkeit viel mehr Gehör zu verleihen. Ich sehe ein Problem schon darin, dass diese gesamte Diskurs, diese ganze Debatte über die Bekämpfung der Pandemie, auch wie sie hierzulande geführt wird, mittlerweile eigentlich die Frage, wie es sozusagen im Rest der Welt aussieht und wie diese Impfstoffgerechtigkeit eigentlich hergestellt wird, mittlerweile ja fast vollständig ausblendet. Das wird ja, kommt ja eigentlich in der öffentlichen Debatte kaum mehr vor. Und das wieder neu zu beleben, diese Frage ganz oben auf die Agenda zu setzen, das ist sicherlich ein Anliegen, das wir alle teilen sollen und das wir alle unterstützen sollten.